Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigtext lese ich 1. Petrus 2, 19 bis 25. Der vorgeschlagene Text beginnt erst ab 21b, aber ich finde, vom Zusammenhang her ist das besser ab 19. Petrus schreibt: Denn das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissens willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr um schlechter Taten willen geschlagen werdet und es geduldig ertragt? Aber wenn ihr um guter Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellt es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Amen. Ja, wir hörten schon, Sonntag des guten Hirten. Und die vorgeschlagenen Predigtexte an diesem Sonntag, die sind auch immer Texte, wo deutlich wird, Jesus ist der gute Hirte. So auch hier, ganz am Schluss, Jesus wird als der Hirte und Bischof der Seelen bezeichnet. Was denkt ihr, wenn ihr an so einen Hirten denkt, so ein Bild, vielleicht Trupperer Heide hier, da gibt es eine schöne Schafherde, nicht? Und wenn man das so sieht, dann denkt man manchmal, ach ja, was für ein romantisches Bild, Hirte und seine Schafe, das wäre doch so schön, nicht? Ein schöner Beruf, ganzen Tag an der frischen Luft und so, nicht? Wunderbar. Aber so romantisch war das damals gar nicht für einen Hirten, jedenfalls in Israel. Das war echte harte Arbeit. Also da gab es den Spruch, nicht? Wer nichts wird, wird Hirt. Also da ging es ordentlich zur Sache. Und da gab es ja auch wilde Tiere. Also in Deutschland gibt es ja auch wieder Wölfe und wir merken, das wird für manche Schafe gefährlich und damals noch viel mehr. Und der Hirte, der musste dann also unter Einsatz seines Lebens seine Herde verteidigen gegen die Wölfe. Insofern, wenn Jesus als Hirte bezeichnet wird, haben wir also nicht einen romantischen, süßlichen Jesus, sondern einen Hirten, der auch ja gar kein romantisches Leben auf dieser Erde hatte. Im Gegenteil. Also sein Leben entspricht überhaupt nicht einem ja besinnlichen, beschaulichen Hirtenideal. Darum also die Überschrift für heute: Jesus, der etwas andere Hirte. Was ist das für ein Hirte? Vier Dinge aus unserem Text. Das erste, der Hirte, der freiwillig gelitten hat. Freiwillig gelitten. Wir haben in der Zeit vor Ostern, in der Passionszeit und besonders am Karfreitag daran gedacht, wie Jesus den Weg zum Kreuz gegangen ist. Und da haben wir gesehen, wie er gelitten hat. Wie ihn zum Beispiel die Leute angespuckt haben. Größte Demütigung. Wie sie ihn ausgelacht haben, verspottet haben. Hey, hast du anderen geholfen, kannst dir selber nicht helfen. Ach, wenn du wirklich der Sohn Gottes bist, steig doch runter vom Kreuz, zeig's uns doch. Dann glauben wir an dich. So haben sie ihn beschimpft, ihn verspottet. Und dann diese unendlichen Schmerzen, die Nägel. Und das Allerschlimmste, die Gottverlassenheit, die er erlebt hat am Kreuz. Was hätten wir gemacht an seiner Stelle? Ich vermute, wir hätten das nicht so einfach gemacht, das auf uns zu nehmen. Wir hätten vielleicht uns versucht zu wehren. Oder wenn es nicht möglich gewesen wäre, hätten wir vielleicht die Leute beschimpft und gesagt, hey, wie könnt ihr nur? So ein Unsinn, ist doch ungerecht. Oder hätten wir nicht zumindest versucht zu fliehen? All das hat Jesus nicht getan. Er ist freiwillig seinen Weg zum Kreuz gegangen. Ja, er musste auch ringen im Garten Gethsemane, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Aber als er sich dann durchgerungen hatte mit Gottes Hilfe, ist er den Weg gegangen zum Kreuz. Freiwillig. Hier Vers 23, er wieder schmähte nicht, als er geschmäht wurde, steht hier. Er drohte nicht, als er litt. Stattdessen hat er noch für seine Feinde gebetet. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat also wirklich alles gegeben, so wie ein guter Hirte alles gibt für seine Schafe. Und viele haben damals gedacht, also wenn Jesus ans Kreuz genagelt wird, dann ist er ein Loser, ein Verlierer. Dann kann er doch nicht Gottes Sohn sein. Geht gar nicht. Der Sohn Gottes, der müsste doch seine Macht zeigen, der müsste sich doch durchsetzen, der müsste doch der Stärkere sein. Ein Sohn Gottes, der in grausamen Foltertod stirbt, geht gar nicht. Undenkbar. Gott kann doch nicht so schwächlich sein. Und das ist bis heute für viele ein Problem. In anderen Religionen, da glaubt man nicht daran. Da heißt es dann vielleicht, ist ein anderer gekreuzigt worden, wie bei den Muslimen. Ja, man glaubt gerne an einen starken Gott, der sich durchsetzt. Und das wollten die Leute damals auch. Einen, der die Römer aus dem Land schmeißt, die Besatzungsmacht, der das alte Königreich David wieder aufrichtet, das wollten sie. Aber einer, der am Kreuz stirbt, das passte nicht in dieses Bild. Ja, das ist eben die menschliche Vorstellung von Gott. In Klammern, wir sehen daran, nicht manche sagen ja, ach ihr Christen, nicht, das kommt, ist gar nicht so neu der Gedanke. Schon der Philosoph Feuerbach hat das vor langer Zeit gesagt. Er sagte, ach ihr Christen, ihr projiziert nur eure Wünsche in den Himmel. Ihr stellt euch vor, Gott müsste so sein, sowas wünsche ich, sowas brauche ich. Und die Alten sowieso, die brauchen ja sowas. Und dann stellt man sich so einen Gott vor, der so ist, wie man sich das wünscht. In Wirklichkeit gibt es diesen Gott ja gar nicht. Unsinn. Menschen stellen sich Gott ganz anders vor, als Jesus ist. Menschen stellen sich eben einen Gott vor, der stark ist, der sich durchsetzt. Aber Jesus, er stirbt für uns. So ist es in unserer Welt. Wer etwas sein will, muss sich durchsetzen, muss Stärke beweisen. So funktioniert es in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Aber man könnte ja mal fragen, ist das wirklich ein Zeichen von Stärke, wenn man sich mit Macht durchsetzen will? Ist es nicht vielleicht ein Zeichen viel größerer innerer Stärke, wenn man darauf verzichtet, seine Macht einzusetzen? Ich nehme ein Beispiel, ein menschliches Beispiel. Es gibt ja immer wieder leider Krach ums Erbe. Da hat eine Familie sich so einigermaßen verstanden und dann ein großer Erbfall und schon ist der Krach da. Dann streitet man sich und dann geht es vor Gericht. Da geht der eine zum Anwalt und versucht irgendwelche Tricks zu machen. Und, so, ja, und der andere, und dann sagt irgendeiner, ach komm, nimm du doch den Kram. Ist doch nicht so wichtig, dass wir uns deswegen streiten müssten. Was meint ihr? Wer ist stärker? Der, der versucht, sein Recht mit allen Mitteln durchzusetzen? Oder der, der über den Dingen steht und sagt, unsere Familie ist doch viel wichtiger als das Geld, der freiwillig verzichtet. Meines Erachtens klar, wer diese innere Stärke hat zu verzichten, der ist letztlich der, der eben mehr Kraft hat. Der sich nicht nur von seinen Bedürfnissen leiten lässt, sondern der an höhere Werte denkt. Ein Zeichen für innere Kraft, innere Stärke. Oder ein anderes Beispiel, im Befreiungskampf des indischen Volkes gegen die Kolonialmacht der Engländer spielte Gandhi eine große Rolle. Ich will mich jetzt nicht religiös zu ihm äußern, aber wie er sich eingesetzt hat. Er hat nicht einen bewaffneten Kampf geführt gegen die Kolonialherren, sondern entschied sich bewusst für die Gewaltlosigkeit. Viele haben sich freiwillig niedermetzeln lassen. Aber genau das bewirkte ein Umdenken bei den Engländern. Indien wurde selbstständig. Und da wurde etwas spürbar von der Kraft von denen, die freiwillig leiden. Und so ist auch das Leiden von Jesus nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von unendlicher Stärke. Freiwillig hat er gelitten, ohne sich zu wehren, ohne sich zu rächen. Da fragt sich mancher, wie hat er das geschafft? Die Antwort steht in Vers 23. Da steht, dass er es dem anheimstellte, der gerecht richtet. Dass Jesus sich nicht gewehrt hat, heißt nicht, dass er das Unrecht akzeptiert hat. Sagen ja manche, ja, wenn du dich nicht wehrst, dann ist das ja alles egal, was die Leute machen. Nein, Jesus hat nur gesagt, das ist nicht jetzt meine Aufgabe, dem Unrecht entgegenzutreten. Das wird Gott der Vater tun. Der wird über alles Unrecht richten. Er wird richten am Ende der Zeit. Auch über das Unrecht, das Jesus angetan wurde. Und das hat ihm geholfen, dieses Unrecht zu ertragen. Er wusste sich eng verbunden. Ja, er war selbst eins mit Gott, dem Vater, und ist er bis heute mit dem Richter. Das gab ihm diese Kraft. Schauen wir in den zweiten Gedanken, wo wir dann auf uns schauen. Der Hirte, der ein Vorbild für das Leiden ist. Der Hirte als Vorbild. Wenn Schafe einem Hirten folgen, dann tun sie das, weil sie wissen, da geht es uns gut. Da haben wir Futter, da werden wir beschützt. Und so ist das auch bei dem guten Hirten Jesus. Wenn wir ihm folgen, wissen wir, er hilft uns, er beschützt uns, haben wir alles im Psalm 23 sehr schön, nicht? Frisches Wasser, gute Weide. Aber auch an dieser Stelle ist Jesus mehr als ein, in Anführungszeichen, normaler Hirte. Er ist eben ein ganz besonderer Hirte. Er sagt nicht nur, bei mir geht's euch immer gut, sondern er sagt seinen Leuten ganz offen, ihr werdet es schwer haben. Ihr werdet leiden. Ihr werdet leiden, so wie ich. Er geht sogar so weit, dass er sagt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt, also wer mir nicht auch im Leiden folgt, der kann nicht mein Jünger sein. Mit dem Leiden ist jetzt hier nicht gemeint, dieses unvermeidliche Leiden, was jeder Mensch haben kann. Also, dass ich krank werde, dass ich irgendwie Probleme habe in Beziehungen und so weiter. Das trifft Christen wie Nicht-Christen. Es hilft dir aber, in den Zusammenhang zu schauen. Unser Predigttext ist ein Ausschnitt aus einer Ermahnung an Sklaven. Und Petrus fordert sie auf, sich nicht zu wehren, wenn sie geschlagen werden. Da steht nicht, wird auch manchmal missverstanden, dass wir jetzt die Sklaverei wieder einführen sollten. Manche sagen ja, wenn du die Bibel ernst nimmst und wörtlich nimmst und sowas, dass das alles Gottes Wort ist, dann müsstest du ja auch die Sklaverei wieder einführen. Sag ich, nein, es steht ja nirgendwo in der Bibel, dass es gut und richtig ist, Sklaven zu haben. Es geht nur darum, wie Sklaven als Christen leben. Und es waren nicht zufällig Christen, die gegen die Sklaverei sich eingesetzt haben und es durchgesetzt haben, dass Sklaverei abgeschafft wird. Aber Petrus möchte an dieser Stelle zeigen, was heißt Feindesliebe. Das schreibt in Versen 19 und 21, das ist Gnade, wenn jemand vor Gott um des Gewissen willen das Übel erträgt und leidet das Unrecht. Dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen hat, dass ihr nachfolgen sollt seinen Fußstapfen. Also so wie Jesus freiwillig gelitten hat, sollen auch Christen freiwillig leiden. Nicht, weil sie Mist gebaut haben, sondern um guter Taten willen. Gerade weil sie Christen sind. Und das passiert ja immer wieder, dass man als Christ angegriffen wird, verfolgt wird, niedergemacht wird oder auch nur ein paar kleine Nachteile hat. Und das ist auch schon schwer. Jesus hat es in der Bergpredigt ganz eindeutig gesagt, dass wir nicht nur die lieben sollen, mit denen wir gut auskommen, sondern gerade die, die uns Probleme bereiten, die wir am liebsten an die Wand nageln würden, mit denen gegenüber Liebe zeigen. Bei Sklaven sind das meistens ihre Besitzer, wo es die Probleme gibt. Nun sind wir glücklicherweise keine Sklaven, aber Leute, die uns Schwierigkeiten machen, gibt es vielleicht auch. Vielleicht der Arbeitskollege, der Schlechtes über uns erzählt, vielleicht ein Lehrer, der ungerechte Noten gibt, vielleicht der Nachbar, der keine Rücksicht nimmt, vielleicht sogar jemand in der Familie. Feindesliebe heißt dann, ich zahle es dem anderen nicht mit gleicher Münze heim. Ich nehme das Leiden bewusst an, so wie Jesus, und setze damit ein Zeichen des Friedens, ein Zeichen der inneren Kraft. Ja, sagt einer, ja, aber ist das denn gut, immer so klein beizugeben? Ich erinnere nochmal an das, was wir bei Jesus gesehen hatten. Dass das Leiden eben nicht, dieses freiwillige Leiden, ein Zeichen von Schwäche ist, sondern ein Zeichen von Stärke. Und so ist es auch bei Menschen. Wir haben es schon gesehen im Beispiel vom Erbe. Wenn ich mich bewusst nicht wehre, bin ich innerlich viel stärker. Und andere werden das spüren. Ich hörte mal von einer Frau, die litt in der Ehe unter vielen Unfreundlichkeiten ihres Mannes. Früher ist sie dann immer aufgebraust, hat ihn angeschrien. Im Laufe der Zeit lernte sie, ruhig zu bleiben. Und das merkte man natürlich und es ärgerte ihn fast, dass sie sich nicht mehr provozieren ließ und dass sie so ruhig blieb. Denn er spürte, sie hatte eine Kraft, die er nicht hatte. Vielleicht erreichen wir sogar viel mehr, wenn wir ruhig bleiben, wenn wir nicht einfach zurückschlagen mit Worten oder wie auch immer. Und vielleicht fragen sogar andere danach, wie kommt das eigentlich, dass du so reagierst? Und dann können wir etwas erzählen von Jesus, von der Kraft, die er schenkt. Und wie kann ich das machen? Was gibt mir Kraft dazu? Wir hatten bei Jesus schon gesehen, was ihm geholfen hat, dass Gott richtet. Und genau das Gleiche kann auch uns helfen, wenn wir diesen Weg mitgehen. Es gibt einen Vers im Römerbrief, der hört sich sehr grausam an. Wenn man den so hört, dann denkt man vielleicht erstmal, ach, das ist bestimmt grausames Altes Testament oder so. Nein, steht im Römerbrief, da heißt es, rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Hört sich sehr hart an, aber ist letztlich eine ganz große seelsorgerliche Hilfe. Gott ist der Richter. Er übt Rache und das heißt, ich muss es nicht tun. Ich kann das abgeben an ihn. Ich brauche mich nicht aufzuregen. Ich brauche auch nicht zu denken, also wenn ich da nichts sage, dann bleibt das Unrecht ungesühnt. Nein, Gott richtet. Und wenn du vielleicht irgendwo dich verletzt, misshandelt oder sonst wie fühlst, ungerecht behandelt, sei sicher, alles das kommt in Gottes Gericht nochmal vor. Alles das wird nochmal verhandelt. Aber nicht du bist der Richter, sondern der Herr. Das hilft, das Leiden anzunehmen, hilft auch anderen zu vergeben und macht innerlich frei. Frei von diesen negativen Gedanken, von Wut, Hass, immer wieder darüber nachdenken, was kann ich jetzt, wie sollte ich jetzt, wie könnte der und was auch immer. Ein Vorbild können dabei auch sein Christen in der Verfolgung. Ich fand ein Beispiel von dem afghanischen Arzt Berhane Asmelash, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, ein von Jesus begeisterter junger Arzt. Er lebte zur Zeit des kommunistischen Regimes in Afghanistan. Wegen seines Glaubens wurde er verhaftet und in den Folterraum geführt. Er war sich sicher, dass Jesus ihn bewahren würde, aber er musste Schreckliches durchmachen, schlimmste Qualen, Schmerzen, die nicht auszuhalten waren. Aber dann hat er gemerkt, wie es ihm geholfen hat, sich klarzumachen, Jesus hat viel mehr ausgehalten als ich. Er schreibt dazu, mit lauter Stimme rief ich, Jesus, du hast für mich gelitten, warum lässt du das zu? Und inmitten dieses Schmerzes kam unbändige Freude auf, der Frieden Gottes. Mein eigener Schmerz wurde zum Schmerz Christi. Anstelle eines Schmerzes begann ich, seinen zu spüren. Mein eigener Schmerz war so klein und seiner war so groß. Ich begann Jesus für das zu danken, was er für mich erlitten hat. Mein Herz wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dadurch wurde mir eine Sache klar. Der Apostel Paulus sagt, dass wir den Schatz des Evangeliums in Tonkrügen haben, damit Gott zeigen kann, dass die kräftige Kraft, die in uns wirkt, von ihm stammt. Soweit dieser Bericht. Und das zeigt, es kann eine Hilfe sein, in schweren Situationen ganz bewusst an Jesus zu denken, was er für mich gelitten hat, was das für ihn bedeutet hat. Sein Leiden ist ein Vorbild für unser Leiden, für mein Leiden als Christ.
Ein drittes, der Hirte, der uns zeigt, dass das Leiden nicht umsonst ist.
Mancher fragt sich, bringt das überhaupt, was ist zu leiden? Wäre es nicht viel besser, es gäbe kein Leiden, kein Schmerz mehr? Das wünschen wir uns doch, ein Leben, wo es alles nur noch gut ist. Natürlich wäre das schön. Und Gott wird eines Tages eine Welt schaffen, wo es kein Leiden mehr geben wird, kein Schmerz, keine Tränen. Haben wir letzten Dienstag im Katechismus durchgelesen, vielleicht erinnert euch. Diesen wunderbaren Text in der Offenbarung, vorletztes Kapitel der Bibel. Aber bis dahin wird es noch Leiden geben. Nochmal die Frage, bringt das was? Schauen wir zuerst auf das Leiden von Jesus. Das Leiden von Jesus hat auf jeden Fall einen Sinn. Petrus schreibt, Vers 24, dass er unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat auf das Holz. Das Holz ist das Kreuz. Jesus hat nicht zuerst gelitten, weil er irgendwie frech war zu den Leuten oder weil er sich über geltende Gesetze hinweggesetzt hätte. Mag alles sein, aber wenn das der Grund gewesen wäre, warum hätte er das freiwillig tun sollen, dann zum Kreuz zu gehen? Dann wäre es doch besser gewesen zu fliehen, noch mehr Menschen zu heilen, noch mehr Menschen von Gott zu erzählen. Nein, er ist ganz bewusst den Weg zum Kreuz gegangen, um unsere Sünde zu tragen. Das heißt, das Leiden von Jesus war tatsächlich eine Strafe. Eine Strafe für die Sünde. Nur nicht eine Strafe für seine eigene Sünde, sondern für meine und für deine. Alles, was in unserem Leben verkehrt gelaufen ist und noch verkehrt laufen wird, hat er sich aufgeladen. Er hat sich dafür freiwillig bestrafen lassen, damit wir nicht mehr bestraft werden müssen. Würdest du für jemand anders ins Gefängnis gehen? Oder vielleicht ein anderes Beispiel, ein bisschen kleiner. Da ist ein Bekannter zu schnell gefahren, hohe Geldstrafe, Punkte, verliert für einige Zeit den Führerschein. Wärst du bereit, zur Polizei zu gehen und zu sagen, ich habe das Auto gefahren, ich zahle die Strafe, ich kriege die Punkte, ich verliere meinen Führerschein für eine Zeit lang? Vielleicht würdest du das machen, wenn du das Auto nicht so oft brauchst oder so. Ne? Aber wie ist es, wenn sie oder wenn du jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit fahren musst? Jesus hat nicht nur eine Geldstrafe bezahlt, nicht nur ein paar Annehmlichkeiten in Kauf genommen und nicht nur eine Gefängnisstrafe abgesessen, er hat die Todesstrafe auf sich genommen, die Folterstrafe. Er hat mit seinem Leben bezahlt für das, was wir getan haben. Durch seine Wunden sind wir heil geworden, schreibt Petrus. Alle, die mit Jesus leben, werden darum nicht verurteilt im Gericht Gottes, sondern werden leben für immer. So, Jesus ist sozusagen der Hirte ihrer Seelen, wie Petrus es am Schluss unseres Predigttextes ausdrückt. Wir sehen also, das Leiden von Jesus hatte seinen Sinn. Nun fragen wir, hat unser Leiden denn einen Sinn? Steht da auch in unserem Text was? Petrus schreibt in Vers 20, wenn ihr im Taten willen leidet und es ertragt, das ist Gnade bei Gott. Das Leiden wird also als Gnade bezeichnet. Echt? Leiden, eine Gnade? Etwas Gutes? Ein Geschenk womöglich? Und worin besteht dann diese Gnade, dieses Gute? Ist nicht so ganz einfach. Wir haben eine Andeutung hier in Vers 24. Da ist es, dass Jesus ans Kreuz gegangen ist, damit wir der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Der Gerechtigkeit leben, das heißt immer mehr mit dem in Verbindung kommen, der die Gerechtigkeit in Person ist, nämlich Jesus. Und das heißt, wenn wir leiden, wir haben es eben bei dem Bericht von dem Christen aus Afghanistan gehört. Wenn wir leiden, kann uns das ein Anstoß sein, dass wir neu an Jesus denken. Neu daran denken, was er für uns, für mich getan hat. Das ist einmal sehr tröstlich, weil ich dann weiß, er versteht mich wirklich. Er weiß, wie sich das anfühlt. Er kann mich trösten, er kann mir helfen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Psalm 23. Und falls jemand jetzt in so einem dunklen Tal ist, gerade heute Morgen, Jesus ist bei dir.
Er tröstet dich. Er hilft dir. Und dann kann mir neu klar werden, was das bedeutet, was Jesus für mich getan hat. Und das stärkt mein Vertrauen, stärkt meinen Glauben. Nicht, dass das Leiden deswegen an sich etwas Gutes wäre. Gott ist ja kein Sadist, der mir irgendwie was Böses tun will. Aber dass Gott auch aus dem Leiden etwas Gutes macht. In diesem Sinne Gnade. Und dann, dass sich auch das Leben verändert. Petrus schreibt, dass wir der Sünde abgestorben sind. Also, wenn die Sünde sozusagen anklopft und sagt, kann ich in deinem Leben ein bisschen wirken, dass dann nur zurückkommt, nö, hier ist keiner mehr, ist alles tot. Also, die Sünde kann nicht mehr wirken. Der alte Mensch, der Mensch, der von der Sünde geprägt ist, ist also sozusagen tot. So wie Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das kann uns neu bewusst werden, wenn wir daran denken, was er für uns getan hat, dass ich ihm mein Leben schenken möchte und neu mich von ihm befreien lassen möchte von aller Sünde und durch seinen Heiligen Geist mich verändern und neu prägen lassen. Das ist ja das Problem. Wenn es uns immer gut geht, werden wir schnell oberflächlich. Und dann verlassen wir Gott, verlassen wir seine Gebote. Das kann man leider in Deutschland an vielen Stellen beobachten. Ja, wir haben eine Menge Krisen, aber vielleicht geht es uns immer noch zu gut. Im Leiden fragen wir viel eher, worauf kommt es eigentlich an im Leben? Was trägt eigentlich? Was hilft wirklich? Und dann merken wir, ich brauche Gott, ich brauche Jesus und ich möchte auch seinen Willen tun. Wir merken, auch unser Leiden ist nicht sinnlos, auch wenn es sich oft so anfühlt. Es ist letztlich sogar Gnade. Nicht, dass das Leiden deswegen was Angenehmes wäre, aber es kann schon leichter sein, wenn ich sage, ja, es hat seinen Sinn, wenn ich auch einen schweren Weg gehe. Und noch kurz ein letzter Gedanke aus unserem Text. Der Hirte, der uns einlädt, ihm zu folgen. Ein Hirte kann seine Schafe nur führen und beschützen und einen guten Weg führen, wenn sie Schafe auch folgen. Und wenn ein Schaf sagt, interessiert mich nicht, Hirte, was du willst, ich gehe meinen eigenen Weg, dann muss es auch alleine klarkommen. Und darum ist ganz entscheidend, dass die Schafe dem Hirten vertrauen. Dass sie nicht denken, oh, wer weiß, vielleicht führt der Hirte uns in die Irre. Im letzten Vers unseres Textes schreibt Petrus, ihr wart wie die irrenden Schafe, aber nun seid ihr bekehrt zu dem Hirten. Das heißt, die Christen, die er schrieb, die gehörten zu dem guten Hirten Jesus. Wie ist das bei uns? Gehören wir auch zu dem guten Hirten Jesus? Sind wir sozusagen sein Schaf? Sind Sie, bist du sein Schaf? Viele werden sagen, ja, das bin ich bin Christ, wunderbar. Aber trotzdem bleibt die Frage, und die richte ich mir auch immer zuerst an mich persönlich, vertraue ich dem guten Hirten wirklich? Oder ist mein Glaube vielleicht eher so eine Tradition, etwas aus der Vergangenheit? Ich sage mal im übertragenen Sinne, einem Schaf nützt es ja nicht viel, wenn es vielleicht als Lamm mal eine Lammjungschar besucht hat, begeistert war damals von dem Hirten, aber nun weggekommen ist. Vielleicht noch so mitläuft in der Herde, aber nicht mal so richtig dem Hirten vertraut. Also auch für Christen ist es immer wieder eine Herausforderung, dem Hirten zu folgen und ihm zu vertrauen. Jesus lädt uns ein, lädt sie ein, lädt dich ein, lädt mich ein, ganz bewusst zu sagen, ich will mich an den guten Hirten halten. Gerade dann, wenn ich Schweres erlebe und erleide. Ich will trotz allem sagen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, wie es im 23. Psalm heißt. Und wenn wir das sagen, dann ist der Sonntag des guten Hirten nicht nur ein Sonntag des guten Hirten allgemein, sondern ein Sonntag meines persönlichen guten Hirtens. Der Sonntag des Hirten, nochmal die vier Gedanken, der uns für uns gelitten hat, der ein Vorbild für das Leiden ist, der uns zeigt, dass das Leiden nicht umsonst ist und der uns einlädt, ihm zu folgen. In diesem Sinne mache ich Ihnen und dir Mut, sei ein Schaf des guten Hirten. Lass uns beten. Danke, Jesus, dass du der gute Hirte sein willst. Manchmal bist du anders, als wir uns das vorstellen. Manchmal führst du schwere Wege. Hilf, dass wir unseren Weg trotzdem mit dir gehen und erfahren, mit dir ist jeder Weg ein guter Weg, weil du der gute Hirte bist. Amen.
Lasst uns gemeinsam unseren Dank, unsere Bitte und unsere Fürbitte vor unseren Herrn bringen. Vater, wir haben es gehört, du bist unser Hirte und wir dürfen mit jedem Tag erfahren, dass du es bist. Du bewahrst uns, beschützt uns, hältst deine Hand über uns und unter uns, wenn wir fallen. Dafür danken wir dir. Und wir fallen, Herr, und wir bringen dir nun jeden Einzelnen, den Sorgen plagen, Ängste nicht schlafen lassen, Krankheit schwächt und zweifeln lässt, Unsicherheit keine Ruhe gibt oder Einsamkeit traurig macht. Herr, all das bringen wir vor dich in unserer menschlichen Schwachheit, unseren Zweifeln und mangelndem Vertrauen. Bringen es dir, unserem allmächtigen, treuen und fürsorgenden Vater. Du bist da. Du bist unser Freund und unser Zuhause. Lädst uns ein in dein Haus und bereitest den Tisch für uns. Und ich bete, Herr, dass du den Tisch deckst mit genau dem, was jeder Einzelne gerade braucht. Trost, Kraft, Vertrauen, Zuversicht. Das Wissen, dass du alle Dinge zum Guten führen wirst, zu deinem Guten, auch wenn wir es noch nicht verstehen. Lass uns angenommen und angekommen wissen bei dir und wissen, dass du uns führst, wie ein treuer Hirte führt. Wir dürfen wissen, dass du uns kennst, bei unserem Namen kennst, uns auf deinem Herzen trägst. Und was kann uns größere Ruhe geben als das? Habe Dank dafür, Herr. Wir geben dir diesen Tag, die vor uns liegende Woche und bitten dich um deinen Geist bei allem, was wir tun, entscheiden und fühlen. Sei du unser Herr und Hirte. Amen. Gemeinsam beten wir.
Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun geht in diesen Sonntag, geht in die neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.